vergessen, was auch Klaus gesagt hat über das Fußballspiel gestern Abend. Ich habe es nicht angeschaut, weil wir waren auf der Hochzeitsfeier von Janina und Raphael und klar, es waren Leute dabei, die hatten noch ein Handy und wir haben es natürlich schon verfolgt, wie steht es gerade und mitgefiebert. Und das war ja schon außergewöhnlich, in welcher letzten Minute, sprichwörtlich, dann der Sieg kam. Gott kommt nicht zu spät oder Hoffnung für Hoffnungslose. Das ist das Thema heute. Darfst mal die PowerPoint starten. Ich weiß nicht, ob ihr euch an dieses Bild erinnert, das ich auch schon mal gezeigt habe hier in der Predigt und auch an die Geschichte dahinter. Es geht nicht um McDonald's, dass ihr da jetzt Appetit bekommt, sondern das, was darunter steht, ich halte dich Gott. Ich war vor einigen Jahren unterwegs mit Pastor Halleluja Israel aus Indien zur Pastorentagung und zwischen Kirchheim und Kassel erzähle ich ihm gerade ganz begeistert von einer Erfahrung, die ich gemacht habe auf einem Seminartag, wie ich mich als Übung fallen ließ, um ja, zu spüren auch, da ist jemand, der fängt mich auf und das zu erleben, Gott hält dich, so diese Erfahrung zu machen, da ist jemand, der dich hält und wir haben das ganz praktisch geübt. Und ich erzähle dem Halleluja Israel von dieser Erfahrung, total begeistert, sage ich ihm, und ich habe so gespürt, Gott hält mich, egal wann. Und dann schaue ich nach links rüber im selben Moment, es ist wirklich so, es ist nicht gelogen oder ausgedacht, ich schaue nach links rüber und sehe dieses Bild, sehe diese Anzeige. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Es ist so krass manchmal, wie Gott Dinge bestätigt und wie klar er spricht. Ich halte dich. Ich gebe dir Hoffnung. Ich bin für dich da. Ich komme nicht zu spät. Ich glaube, das ist das, was Gott dir sagen möchte heute Morgen. Egal, in welcher Situation du dich befindest, mit welcher Krise du gerade zu kämpfen hast, wo du vielleicht Gott nicht siehst oder nicht mehr glauben kannst oder vertrauen kannst, dass er da ist für dich. Er will dir sagen, ich halte dich, ich bin da, ich komme nicht zu spät, es gibt Hoffnung für dich. Und das möchte er heute Morgen neu in dein Herz legen. So, die Predigt heute Morgen ist ein bisschen eine Sammlung aus verschiedenartigen Inspirationen, die ich gesammelt habe in der letzten Zeit. Unter anderem auch ein Lied, das ich schon öfter gehört habe. Die Botschaft gefällt mir sehr gut, aber auch die Interpretation, die wir gleich hören werden. Das Lied heißt Man in the Mirror, ursprünglich von Michael Jackson. Wir werden es gleich in einer Version hören, zumindest einen kurzen Ausschnitt daraus von James Morrison, die mir noch besser gefällt, seine Interpretation. Aber es geht nicht um das Lied an sich, sondern um den Text. Und da hören wir jetzt mal kurz rein. Und den Text bzw. Auszüge, die mir wichtig waren, habe ich auch da als Übersetzung mit hinterlegt. The Man in the Mirror. Darum geht's zunächst mal, diesen Blick in den Spiegel zu werfen, sich selbst anzuschauen. Wer ist es da, den ich da entdecke? Ich möchte ihn mir anschauen, mit dem Blick, oder auch die Frau natürlich, die Frau im Spiegel oder den Mann im Spiegel. Wo braucht er Veränderung? Ich beginne mit mir selber, ich beginne damit, ich bitte ihn darum, ich bitte mich selber darum oder entscheide mich dafür, könnte man auch sagen, meine Gewohnheiten zu ändern. Weil wenn du die Welt zu einem besseren Ort machen möchtest, dann wirf einen Blick auf dich selbst und fang an, dich zu verändern. Geh einen Schritt der Veränderung. Es beginnt alles mit dem Blick in den Spiegel. Wir machen oft die Erfahrung, meine Frau und ich sind ja in der Eheberatung auch tätig, seit vielen Jahren, und ich selber auch alleine immer wieder mit Paaren, dass es oft bei Paaren so ist, so ähnlich wie bei Adam und Eva. Sie fangen die Schuld, ihre eigene Schuld, ihre eigene Verantwortung an, aufeinander abzuschieben. Als sie versagt haben und das getan haben, was Gott nicht gefallen hat, was er nicht wollte, von dem Baum der Erkenntnis gegessen haben und Gott sie damit konfrontierte, als sie sich versteckten vor ihm, da sagt Adam, als Gott ihn fragte, warum hast du denn das gemacht? Statt in den Spiegel zu schauen und zu sagen, ja, stimmt, ich war ungehorsam, ich habe dir nicht geglaubt, ich habe dir nicht vertraut, tut mir leid. Das wäre nicht die richtige Antwort gewesen. Ich muss mich ändern. Ich muss neu lernen oder mich neu entscheiden, dir zu vertrauen. Und ich möchte dich um Vergebung bitten dafür, dass ich das falsch gemacht habe. Aber was sagt Adam? Er sagt, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mir den Apfel gegeben. Und das ist so die Erfahrung, die wir machen oft in der Beratung von Ehepaaren, wenn man dann anfängt, über Konflikte zu sprechen und warum läuft es denn schief, warum gibt es denn Probleme in eurer Beziehung, dann sagt die Frau, ja, weil mein Mann, der hört einfach nicht zu, der geht nicht auf mich ein, der hat kein Interesse an mir, der bringt mir keine Blumen mit, der liebt mich einfach nicht genug. Okay, dann sagt man die Frau, und was ist bei dir, das war das Problem, bei dem Mann, was ist das Problem? Das Problem bin nicht ich. Meine Frau, die ist immer so schwierig. Die will immer viel mehr. Und wenn ich tue doch schon alles Mögliche. Aber dann ist es ja immer noch nicht genug und sie will noch mehr. Sie ist das Problem. Oder? So sieht es doch oft aus. Und so war es schon am Anfang. Man schiebt die Schuld ab aufeinander. Und im Grunde, wenn man genau hinhört bei Adam an seiner Antwort auf Gott, dann gibt er nicht nur die Frau die Schuld und sagt, die Frau, die du mir gegeben hast, die ist schuld. Aber nicht nur die Frau, sondern die du mir gegeben hast. Eigentlich ist nicht nur die Frau schuld, sondern Gott ist schuld. Weil er hätte mir auch eine bessere Frau geben können. Eine andere, eigentlich bist du schuld. Warum hast du mir so eine Frau gegeben, die mir noch so einen blöden Apfel gibt? Gut, dann geht Gott lässt ihn erstmal stehen und dann geht er zu Eva und fragt sie, Eva, warum hast du denn deinem Mann den Apfel gegeben? Hätte auch sie die Chance gehabt zu sagen, stimmt, ich war ungehorsam, tut mir leid, ich bitte dich um Vergebung, möchte neu anfangen. Die Schlange ist schuld. Wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn wir keine Schuld bei dem anderen finden oder bei Gott, dann ist halt der Teufel schuld. Er hat tatsächlich natürlich, das initiiert, das ist wahr. Der Teufel steckt, das ist meine Überzeugung, natürlich hinter allem Bösen und hinter allem Schlechten, hinter aller Sünde. Letztendlich steckt der Teufel dahinter, der uns dazu verführt. Aber er ist nicht schuld. Er ist nicht verantwortlich, sondern wir sind es selber, wenn wir uns darauf einlassen. Wenn wir ihm mehr glauben, als Gott zu glauben und ihm zu vertrauen. Also man kann entweder so reagieren wie Adam und Eva oder man kann, wie Michael Jackson oder James Morrison das gesungen hat, Verantwortung für sich selber übernehmen und in den Spiegel schauen. Und das ist natürlich nicht leicht, sich selber anzuschauen seine eigene Schuld sich einzugestehen, okay, ich mache Fehler, ich bin unvollkommen, ich habe es verbockt, ich habe Gottes Liebe nicht verdient. Das ist schwer, das auszuhalten. Mir gefällt das Lied von Albert Frey, in dem er das thematisiert und sagt, ich schaue der Wahrheit ins Auge, ich stelle mich in dein Licht, ich halte dort aus durch Gnade, denn du verdammst mich nicht. Das ist eine Kunst, die wir lernen müssen. Und selber erstmal die Entscheidung zu treffen, okay, bevor ich jemandem anders die Schuld gebe, bevor ich meiner Frau die Schuld gebe oder meiner Vergangenheit, meinen Eltern oder dem Teufel, ich schaue in den Spiegel, ich schaue mich erstmal selber an. Natürlich gibt es Menschen, die das oft und viel machen, auch hier bin ich überzeugt. Aber es gibt auch welche, die scheuen sich davor, diesen Schritt zu gehen und sich wirklich mal ungeschminkt anzuschauen und auch zu sehen, okay, das bin ich, ich bin schuldig, ich bin fehlerhaft, ich muss Verantwortung übernehmen, ich brauche Veränderung. Ich möchte diesen Mann oder diese Frau im Spiegel bitten, veränder dich, wie das Michael Jackson gesungen hat. Veränder dich, geh Schritte der Veränderung. Gestern bei der Hochzeit hier in der Kirche von Janina und Raphael hatten wir eine tolle Lobpreisband da aus Reutlingen. Und die haben ein Lied gesungen, das sie selber geschrieben haben. Das hat mich auch selber sehr berührt, gestern in diesem Traugottesdienst, Hochzeitsgottesdienst. Und das Lied beginnt so, es heißt Priorität, christliche Gemeinde Reutlingen. Könnt ihr auch auf YouTube euch anhören, steht dort auch. Du siehst mich an, nicht die Dinge, die ich tue, nicht die Dinge, die ich kann. Du siehst mein Herz, auch wenn meine Kraft versagt, weiß ich dennoch, bist du da. Und das hat mich irgendwie tief berührt, gerade dieser Text. Ja, ich darf mich anschauen mit meinen Fehlern und ich weiß, Gott schaut mich an, aber er sieht nicht in erster Linie die Dinge, die ich tue, die ich falsch gemacht habe, nicht die Dinge, die ich kann, die ich gut mache, auch nicht Dinge, die ich nicht gut kann und nicht gut mache, sondern er sieht mein Herz. Und selbst wenn ich versagt habe und wenn ich es wieder verbockt habe, er sieht mein Herz, er sieht, dass ich es eigentlich will, dass ich eigentlich Veränderung mir wünsche, dass ich ein anderer Mensch sein möchte, das sieht Gott. Er sieht das, was er in mich hineingelegt hat. Und ich glaube, das ist immer wieder ganz wichtig, wenn wir in den Spiegel schauen. Wir müssen in den Spiegel schauen. Aber dass wir uns auch mit Gottes Augen sehen, mit seinen Augen, dass er unser Herz sieht, dass er tiefer sieht als die Oberfläche. Hoffnung heißt für mich, oder ich habe versucht, das mal, kann man natürlich auf unterschiedliche Art definieren, aber eine mögliche Definition heißt für Hoffnung, glauben, dass ich mein Leben ändern kann. Ich glaube, dass ich mein Leben noch ändern kann. Ich wünsche mir das. Dass es noch mehr Auswirkungen hat. Dass ich noch freier und fröhlicher und lebendiger werde aus dem Bewusstsein, wie sehr Gott mich liebt, durch seine Gnade. Dass ich noch mehr in seiner Kraft lebe, dass ich noch mehr erfüllt bin von seinem Geist, dass ich noch mehr bewegen kann, dass ich noch mehr Frucht bringen kann. Ich habe diese Hoffnung. Ich glaube, dass es geschehen kann und ich will das. Und ich will Schritte gehen in die Richtung. Die Bibel ist ja voll von solchen Geschichten. Heute wollen wir uns Abraham mal ein bisschen gleich genauer anschauen. Die Bibel ist voll von Geschichten von Männern und Frauen, die erst sehr spät in ihrem Leben eigentlich zu ihrer eigentlichen Berufung gefunden haben und das bewegt haben, was Gott durch sie bewegen wollte. David hat vor kurzem hier über Mose gesprochen zum Beispiel, der erstmal 40 Jahre in der Wüste war und bevor die Berufung Gottes kam. Ich denke, die Berufung Gottes war schon von Anfang an da, aber irgendwie ist Mose weggelaufen. Aber Gott gibt nicht auf. Gott gibt bei dir nicht auf, egal wie alt du bist. Egal, wo du stehst in deinem Leben. Gott hat eine Berufung für dich. Und Hoffnung heißt, glaube, dass sich dein Leben verändern kann. Dass du in das hineinkommst, was Gott für dich geplant hat. Hoffnung heißt, dass ich meine zerstörerischen, sinnlosen, sündigen Gewohnheiten verändern kann. Durch Gottes Gnade werden wir zu neuen Menschen, zu neuen Kreaturen. Und selbst wenn man schon lange Christ ist, wie ich jetzt auch, und merkt, trotzdem sind noch manche negativen Angewohnheiten da, sich darauf zu berufen und darauf zu stellen, Gott, du hast mich zum neuen Menschen gemacht und ich will das einnehmen. I ask him to change his ways, sagt Michael Jackson. Ich bitte diesen Mann im Spiegel, seine Gewohnheiten zu verändern. Das fängt natürlich oft mit negativen Gedanken an. Meine negativen Gedanken, die ich über mich selber habe und manchmal auch ausspreche. Diana hat darüber gesprochen, wie wichtig ist, was wir aussprechen in ihrer Predigt. Aber es fängt ja in den Gedanken. Und wenn sich das erstmal in den Gedanken festsetzt, dann sprechen wir es auch auf, sprechen wir es oft auch aus, die negativen Dinge über uns selber, das zu verändern. Da können wir Schritte gehen. Da können wir die Hoffnung realisieren. Da können wir Schritte des Glaubens gehen und sagen, nein, ich ändere meine Gewohnheiten. Das ist manchmal nicht so einfach. Aber man muss in den Gedanken anfangen und im Reden. Meine Ängste. Hoffnung heißt, dass meine Zukunft sich verändern kann. Dass das Bild von der Zukunft, das ich habe, sich verändert. Gott mir neue Visionen gibt und Ideen, wie ich mein Leben anders gestalten kann als bisher. Dass meine Ängste verschwinden können. Hoffnung heißt, dass ich mein Leben verändern kann, wenn meine Ehe am Ende ist, zum Beispiel. Wenn etwas am Ende ist, heißt es noch nicht, dass es nicht neu werden kann. Manchmal ist es gerade das Gottes Chance, wenn wir an unser eigenes Ende kommen mit unserer eigenen Kraft, mit unseren eigenen Möglichkeiten. Erst dann lassen wir los oft. Erst dann lassen wir uns oft fallen und sagen, Gott, hilf mir, vertrau mir. Ich vertraue dir, dass du einen Weg hast. Oder auch meine Fruchtlosigkeit. Abraham und Sarah haben die Verheißung von Gott bekommen, dass sie Nachkommen haben werden. So zahlreich wie der Sternenhimmel. Gott hat Abraham genommen, hat ihm den Sternenhimmel gezeigt und hat gesagt, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Aber er hatte ja noch nicht mal einen einzigen Sohn. Noch nicht immer ein Kind. Und das musste er festhalten, diese Verheißung musste er festhalten, nicht nur über Wochen und Monate, sondern über Jahre, über Jahrzehnte. Bis er an den Punkt kam, wo er aus eigener Kraft überhaupt nichts mehr machen konnte. Aber Gott hat zu ihm gesagt, du sollst ein Vater vieler Völker sein. Schauen wir mal ein bisschen in den Text rein, aus Römer 4, Vers 13 bis 27. Und lesen mal ein bisschen über Abraham. Dasselbe gilt für die Zusage, die Gott Abraham und seinem Nachkommen gab. Sie sollten die ganze Erde zum Besitz erhalten. Diese Zusage erfolgte nicht auf der Grundlage des Gesetzes, sondern auf der Grundlage der Gerechtigkeit, die Gott dem Glaubenden zuspricht. Wenn die Erde denen als Besitz versprochen wäre, die das Gesetz befolgen, dann wäre der Glaube entwertet und die Zusage hätte ihren Sinn verloren. Das Gesetz führt in Wirklichkeit zu Gottes Strafgericht, denn nur wo kein Gesetz ist, gibt es auch keine Übertretungen. Deshalb hat Gott alles auf den Glauben gestellt, damit alles auf Gnade beruht. Wenn man den Text vorher liest, mal eine kleine Pause an der Stelle, damit alles auf Gnade beruht. Wenn man den Text im Zusammenhang liest vorher, dann führt Paulus aus, wie man eigentlich gerecht vor Gott wird. Nämlich nicht durch seine eigenen Werke, nicht durch seine eigenen Taten, nicht durch seine eigenen Leistungen, auch nicht durch das Befolgen des Gesetzes, sondern gerecht kann man nur werden, wenn man daran glaubt, was Gott getan hat. Wenn wir vor Gott bestehen wollen, gerecht sein vor Gott heißt vor ihm bestehen, vor ihm angenehm sein, übersetzt ist die Hoffnung für alle. Hoffnung für alle sagt, gerecht sein vor Gott heißt vor ihm angenehm sein, vor ihm bestehen können. Das können wir nicht durch uns selber, sondern nur durch unseren Glauben. Und Paulus führt das sehr deutlich aus, er geht diesen Gedanken sehr ausführlich nach und sagt, kein Mensch kann, keiner ist gerecht aus sich selber. Alle verdienen die Strafe. Und deswegen musste Jesus kommen und für uns sterben. Deswegen musste er den Preis bezahlen, damit wir durch ihn und durch den Glauben an ihn diesen Stand der Gerechtigkeit erlangen. Deswegen, damit alles auf Gnade beruht. Da haben wir Pause gemacht. Auf diese Weise gilt die Zusage unverbrüchlich für alle Nachkommen Abrahams, nicht nur für die, die nach den Ordnungen des Gesetzes leben, sondern auch für alle, die wie Abraham der Zusage Gottes glauben. Also diese Zusage, dass wir ein Vater vieler Völker sein sollen, ich übersetze es mal so, wir sollen fruchtbar sein. Aus unserem Leben soll Frucht kommen, soll ewige Frucht kommen. Da soll etwas geschehen, das bleibt durch unser Leben. Und diese Zusage gilt nicht nur Abraham, sondern sie gilt uns allen. So ist auch Abraham ein Vater von uns allen, denn Gott hat zu ihm gesagt, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Abraham hatte Gott vor Augen und glaubte ihm. Er glaubte dem, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ins Dasein ruft. Er hatte eine schwere Prüfung auch gehabt. Er sollte dann, als er den Sohn bekommen hatte, Isaak, sollte er ihn opfern. Gott hat ihn schwer geprüft. Aber Abraham hat vertraut, okay, selbst wenn ich ihn opfer, du kannst ihn aus den Toten wieder auferwecken. Er wäre bereit gewesen, so ist es zumindest, kommt es für mich in diesem Text durch, er ist hinaufgezogen mit seinem Sohn, er hat das Messer mitgenommen, er hat alles mitgenommen, um dieses Opfer zu vollziehen und seinen einzigen Sohn zu opfern. Aber warum? Weil er geglaubt hat, Gott, du kannst ihn auch aus den Toten wieder lebendig machen und das Nichtseiende kannst du wieder ins Dasein rufen. Das war sein Vertrauen, das war sein Glaube. Und letztendlich ist es ja auch ein Bild schon auf Jesus, auf seinen Tod, auf seine Auferstehung, auf seine Kraft, die durch seine Auferstehung in unser Leben kommen soll. Jetzt kommt dieser Vers, der mich dazu gebracht hat, diesen Titel zu wählen, Hoffnung für Hoffnungslose. In Vers 18 heißt es dann, obwohl nichts mehr zu hoffen war, hielt er an der Hoffnung fest und vertraute, dass Gott ihn zum Vater vieler Völker machen werde. Obwohl es nichts mehr zu hoffen war, hielt er an der Hoffnung fest. Das möchte ich in dein Leben, in deine Situation, oder ich denke nicht nur ich, sondern Gott möchte das in dein Leben hineinsprechen. Da, wo du nicht mehr aus menschlicher Sicht nicht mehr hoffst, dass sich etwas verändert, dass du noch anders wirst, dass Frucht aus deinem Leben kommt, dass deine schlechten Gewohnheiten sich verändern, dass deine Ehe ganz neu wird und ganz neu erfrischt wird von neuer Liebe, dass du eine Berufung bekommst, Gott zu dienen und für ihn Frucht zu bringen. Wenn du an dem Punkt bist, wenn du nichts mehr zu hoffen glaubst, wenn da nichts mehr zu hoffen ist, fordert Gott dich raus, halt trotzdem fest. Halt trotzdem an der Hoffnung fest. Vertrau mir. Vertrau meinen Zusagen. Vertrau meinem Wort. Warum geht meine Frau nach Hause? Tschüss. Obwohl es nichts mehr zu hoffen gab, hielt er an der Hoffnung fest. Deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne. Abraham, fast 100-jährig, wusste genau, dass seine Lebenskraft aufgezehrt und der Mutterschoß Sarahs erstorben war. Trotzdem wurde er nicht schwach im Glauben und zweifelte nicht an der Zusage Gottes. Vielmehr wurde sein Glaube nur umso fester. Das ist doch der Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob das... Ich kann mir nicht vorstellen, sage ich mal, dass Abraham jeden Tag aufwachte und auf sein schon vorbereitetes Kinderzimmer geschaut hat, wo schon die Wiege stand und so, und gesagt hat, Gott, super, du wirst mir das Kind schenken, ich weiß es kommt. Jeden Morgen hat er sich gefreut. Ich weiß es nicht, ob es so war. Ich kann es mir nicht vorstellen, war ja auch nur ein Mensch, oder? Der hat bestimmt Zeiten gehabt und Momente gehabt, wo er gedacht hat, wann kommt endlich die Zusage? Es kann doch nicht wahr sein. Habe ich mich vielleicht getäuscht? Ist Gott vielleicht nicht wirklich treu? War das nur meine eigene Einbildung? Glaubt ihr, dass er solche Gedanken hatte? Ich glaube schon. Und ich glaube, dass Glaube nicht bedeutet, dass man permanent und immer nur gut drauf ist, sondern dass man sich immer wieder dazu entscheidet. Gegen den Zweifel. Wenn gar keine Gedanken des Zweifels, gar keine Versuchung des Zweifels da ist, keine Möglichkeit, dann hätte Glaube auch keine Bedeutung. Glaube ist eine Entscheidung. In dem Moment, wo der Zweifel hochkommt und dich verführen will, hat Gott, wie die Schlange kam und gesagt hat Gott wirklich gesagt, dich zu entscheiden und zu sagen, nein, Gott hat gesagt, ich glaube es. Ich stelle mich da drauf. Auch gegen alle meine Gefühle. Er gab Gott die Ehre und war felsenfest davon überzeugt, was Gott zusagt, das kann er auch tun. Deshalb wurde ihm sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Dass er angerechnet wurde, ist aber nicht nur wegen Abraham gesagt, sondern auch wegen uns. Auch uns wird Gott einst den Glauben als Gerechtigkeit anrechnen. So gewiss wir auf ihn vertrauen, der Jesus unseren Herrn aus dem Tod auferweckt hat. Er gab ihn dahin, um unser Vergehen zu sühnen und hat ihn zum Leben erweckt, damit wir vor ihm als gerecht bestehen können. Das ist das Zentrum unseres Glaubens, dass wir den Stand, trotz unserer Schuld, trotz unseres Versagens, den Stand der Gerechtigkeit vor Gott haben, ein für alle Mal. Und den nehmen wir immer wieder ein, gegen allen Zweifel. Wir entscheiden uns immer wieder neu. Gott, du bist treu, du hältst zu deinem Wort. Ich glaube es neu, ich stelle mich wieder neu drauf. Ich schaue nicht auf mein Versagen, ich schaue nicht auf meine Schuld, ich schaue nicht auf meine Umstände, ich schaue wieder neu auf dich. Und ich glaube dir, ich ergreife dein Wort, ich halte daran fest. Ich lese mir wieder durch, was du schon in mein Leben hineingesprochen hast. Hast du dir das aufgeschrieben? Wenn du prophetische Worte bekommen hast, wenn Gott dich angesprochen hat in einem Gottesdienst und dir was gesagt hat und ein Wort in dein Herz gegangen ist, schreib es dir auf. Schreib es auf und lies es wieder nach. Damit du in Zeiten, wenn der Zweifel kommt, wenn die Angst kommt, wenn die Hoffnungslosigkeit dich erdrücken will, dass du dich drauf stellst und sagst, Gott, du hast es gesagt. Ich stelle mich drauf. Am Stadthallen-Gottesdienst hatte ich ein Handy mit, weil ich dachte, ich müsste einen mobilen Hotspot vielleicht herstellen, um noch was runterzuladen, und habe das ausgepackt. Das hatte aber alles irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und dann bin ich weggefahren und dann habe ich gemerkt, wo ist mein Handy? Und es war nicht da. Dann habe ich gesucht überall, in allen Taschen, in allen Jacken, im Büro, zu Hause. Ich habe Steffen und Carola angerufen, habt ihr mein Handy gefunden? Ich habe den Hausmeister von der Stadthalle angerufen, nichts, verschwunden. Und ich bin so ein Typ, wenn solche Sachen passieren, dann sage ich, das gibt's doch nicht, das ist doch nicht mehr normal. Das kann doch nicht wahr sein. Irgendwo muss das Ding doch sein. Und dann versuche ich, dann werde ich so richtig, reibe ich mich auf irgendwie. Und nach circa einer Woche später habe ich gedacht, ich könnte ja auch mal beten. Also, das war kein gutes Vorbild als Pastor. Eigentlich hätte man gleich am selben Tag oder am nächsten Tag beten können. Herr, du weißt, wo mein Handy ist. Danke, Herr, du wirst es mir wiedergeben. Halleluja. Aber ich habe erst mal eine Woche gesagt, das ist doch nicht mehr normal. Das kann doch nicht wahr sein. Irgendwo muss das Ding doch sein. Naja, auf jeden Fall habe ich dann nach einer Woche gebetet und habe gesagt, Gott, du weißt, wo das Handy ist und du kannst es mir auch wiedergeben, danke, Halleluja. Und dann kam auch Friede und dann konnte ich das wirklich loslassen. Und zwei Tage später gehe ich in mein Büro und nehme so einen Block, Notizblock, den ich da liegen hatte, hoch und was lag da? Mein Handy. Und irgendwie habe ich gedacht, habe ich so empfunden, als wenn Gott lächelt, so, als wenn er so lacht. So. Nette Prüfung. So, ein bisschen Vertrauen, ein bisschen mehr Vertrauen kannst du ja schon gebrauchen. So, ne? Und ich habe auch gelächelt, weil ich gedacht habe, du bist so blöd manchmal. So blöd in dem Sinne, dass du erst so spät vertraust. Jeder Mensch glaubt ja an irgendetwas, hatte jetzt Rose gerade gesagt in ihrem Vortrag in der letzten Werkstatt. Ist ja nicht so, dass es ungläubige Menschen gibt. Wir sagen immer, es gibt ungläubige Menschen, stimmt aber gar nicht. Jeder Mensch glaubt an irgendetwas. Und das, was er glaubt, wird auch geschehen. Und deswegen ist auch bei uns unsere Zusage auf den Glauben, das, was wir glauben, das wird eintreten. Das sagt die Bibel. Das, was du glaubst, wird geschehen. Und glauben wir, dass Gott gut ist? Glauben wir, dass da Hoffnung ist bei ihm? Dass sich unser Leben ändern kann? Dass sich etwas verändern kann in unserem Leben? Das ist Vertrauen. Hebräer 1, eine Zuversicht auf das, was man hofft. Der Glaube ist eine Zuversicht auf das, was man hofft. Ja, du kannst mich verändern. Du kannst mir mein Leben neu machen. Du kannst meine Probleme lösen. Du kannst mir meine Schuld vergeben und mich trotzdem, ich so unvollkommen bin, gebrauchen. Ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und es ist auch ein sich fallen lassen in Gottes Arme. Leg jede Situation, jetzt kommen noch zwei Bibelverse, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, sei nicht ängstlich, ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir, ich halte dich mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Ich ergreife deine rechte Hand und ich sage dir, fürchte dich nicht. Das ist unser Gott. Triff heute die Entscheidung. Ich treffe heute die Entscheidung. Ich habe sie schon getroffen. Ich hatte auch Kämpfe. Auch gestern am Tag, weil verschiedene blöde Gedanken mir durch den Kopf gingen. Ich hatte auch Kämpfe, auch heute Morgen noch. Aber ich habe mich gestern schon entschieden, ich habe mich heute Morgen neu entschieden, habe gesagt, Gott, ich vertraue dir. Ich danke dir. Ich danke dir, dass du gut bist und du stehst zu deinen Zusagen. Und auch du wirst mich auch gebrauchen, auch heute Morgen im Gottesdienst. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil du gut bist und weil du gnädig bist und weil du Menschen berühren möchtest und segnen möchtest. Gott hält dich und ich spüre das auch. Ich habe es auch heute Morgen gespürt und ich spüre das. Ich hoffe, du spürst es auch, dass Gott dich hält und dir das zusagt. Fürchte dich nicht, sei nicht ängstlich, ich bin bei dir. Er ist dein Trost und deine Heilung. Denk an die Geschichte von den Spuren im Sand. Er lässt dich nicht allein, auch wenn du das vielleicht manchmal so empfindest. Leg deine Vergangenheit, alles was geschehen ist, alles was passiert ist, in Gottes Hand. Die Gegenwart, die Zukunft, deine Sicherheit ist Gott. Du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Und wenn deine Kraft am Ende ist, das ist die Geschichte von Abraham, das ist das Fazit aus dieser Geschichte von ihm. Wenn deine eigene Kraft am Ende ist, wenn du hoffnungslos bist, wenn du denkst, ich habe keine Möglichkeiten mehr, ich sehe keinen Weg mehr, etwas zu verändern, etwas neu zu machen, das ist Gottes Chance. Und er erhält dich und er macht es neu. Er macht dich neu. Niemand kann dich aus seiner Hand rauben. Ich denke, es wäre schön, wir könnten den Gottesdienst noch mit einem Lied abschließen. Ich weiß nicht, ob ihr noch was vorbereitet hattet für das Ende des Gottesdienstes oder noch was wiederholen wollt. Aber ich fände es schön, ihr würdet noch mal nach vorne kommen. Und wir würden gemeinsam aufstehen. Ich habe so gebetet heute Morgen, Gott, lass in diesem Gottesdienst etwas dabei sein für jeden oder für viele, am besten für jeden. Lass etwas dabei sein aus den Liedern, lass etwas dabei sein aus der Predigt, aus diesen verschiedenartigen, es war ja auch eine Sammlung von verschiedenen Inspirationen, die ich heute Morgen weitergegeben habe. Lass etwas dabei sein, dass jeder etwas mitnehmen kann, ergreifen kann. Gott möchte zu uns reden, er möchte uns ermutigen, er möchte sein Wort in unser Herz legen. Vater, danke, dass du das tust heute Morgen, dass du das schon getan hast, dass du es bei mir getan hast. Danke, dass du nicht zu spät kommst. Wir denken an das Fußballspiel gestern, aber das ist ja nur ein Bild. Du kommst nicht zu spät. Das ist nur ein Spiel. Wäre auch nicht schlimm gewesen, wenn die Deutschen rausgefallen wären. Hätte sie vielleicht zur Demut gebracht. Aber es ist ein Bild, du kommst nicht zu spät. Du kommst nicht zu spät in unserem Leben. Du bist da für uns, wenn unsere eigene Hoffnung am Ende ist. Wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann bist du immer noch da und du hältst uns. Wir können nicht tiefer fallen in deine Hand. Und wenn wir fallen und wenn unsere Kraft am Ende ist, dann bist du da. Und du trägst uns. Ich halte dich. Denk an das Bild von der Autobahn. Ich halte dich. Ich bin da für dich. Ich habe was Neues für dich. Meine Zusage gilt. Ich habe sie nicht vergessen. Mein Wort, das ich schon in dein Leben hineingesprochen habe, ich werde es erfüllen. Es wird zur Erfüllung kommen. All deine Worte, die ich in dein Leben hineingesprochen habe, sie werden sich erfüllen. Ergreif es neu. Mach es dir neu bewusst. Mach es neu fest für dich. So wie Abraham, er wurde stark im Glauben jeden Tag. Er ist gegen seinen Zweifel angegangen. Gott, ich vertraue dir. Sag ihm, ich vertraue dir. Egal wie meine Situation aussieht, egal was in meinem Inneren kämpft, ich vertraue dir. Du hast einen Weg. Du hast einen Weg durch die Wüste. Du hast einen Weg ins verheißene Land. Du hast eine Berufung für mich. Du hast einen guten Plan für mich. Ich vertraue dir.